So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Growth Day, die September-Edition. Das Thema heute ist Lernen durch Neugier. Diese Wand hier ist grün.
Was denn? Naja, es ist Ansichtssache. Blau. Jetzt geht's
los. Diese Wand ist grün.
Das ist ein Fakt.
Will jemand, löst das irgendwas in euch aus?
Ich sehe da rot.
Nee, Spaß beiseite. Die Wand ist grün. Sie ist grün, oder? Jetzt denkt mal an ein Problem, was euch gerade beschäftigt. Mit einer Person, mit irgendeinem Umstand. Das kann privat oder beruflich sein. Wo ihr sagt, das ist genauso, also ich sehe das wirklich so. Und was geht da in euch vor? In der Regel sind die Emotionen, die wir haben bei einer Sache, bei der wir glauben, dass wir recht haben, andere als die Wand ist grün oder 2 mal 2 plus 2 sind 4. Denn das eine ist eine Wahrheit, die unarguable ist. 2 plus 2 sind 4. Und wenn jemand sagt, nee, das ist 8, dann sage ich, so, das macht nichts mit mir. Aber ich gebe mehr in die Beziehung als du. Was? Und dann kommt man ins Argumentieren rein und. Warum ist das so? Wir glauben, Recht zu haben. Wenn wir glauben, Recht zu haben, geht es uns fast immer nicht um die Richtigkeit der Sache. Wir wollen als jemand gesehen werden, der Recht hat, und wir wollen geschätzt und anerkannt werden. Das heißt, es geht da vielmehr darum, dass ich darum kämpfe, Recht zu behalten, aber gar nicht um die Richtigkeit der Sache. Es geht also um unser Ego, denn eine Sache, die wirklich wahr oder richtig ist, muss nicht argumentiert werden und kostet uns auch keine Energie. Und deswegen argumentieren wir bei bestimmten Dingen, bei anderen Dingen ist halt unser Ego da wirklich drin committed. Was hat das mit dem heutigen Thema zu tun? Ich mache einen kurzen Rewind zum Growth Day im Juli, damit ich euch alle nochmal abhole, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Da haben wir über Above und Below the Line gesprochen. Above the Line ist, ich bin offen, ich bin neugierig und ich bin committed, dazu zu lernen. Below the Line ist, ich bin geschlossen, ich bin defensiv und ich bin committed, Recht zu haben. Mein Ego hängt daran, dass ich Recht haben möchte. Dann haben wir gelernt, dass es die vier Bewusstseinsebenen, keine Ahnung, ob es der richtige Ausdruck ist, aber vier Stati, in denen wir fungieren. Die meisten halten sich hier auf, weniger halten sich hier auf und hier oben gehen wir ins sehr Spirituelle. Oben links findest du Jesus, Buddha. Ja, es ist halt wirklich so. Das sind Leute, die, das sind one in a, keine Ahnung wie viele Menschen, aber unten links ist life happens to me. Die Haltung ist Opferhaltung, experience ist blaming and complaining. Und meine Glaubens, darfst du auch, ich glaube, da gibt es ein Problem. Jemand ist schuld. Jemand sollte das fixen. Und die Fragen, die sich Leute hier dann immer stellen, warum ich? Warum immer ich? Wer ist schuld? Wer hat mir was angetan? Und rechts bei mir sind wir halt, ich kreiere mein Leben. I make life happen. Ich kreiere meine Realität. Und die Experience ist Neugier, Wertschätzung. Probleme sind hier, damit ich von ihnen lerne. Ich habe das Problem kreiert, weil irgendwie habe ich dazu beigetragen, also kann ich es auch lösen. Was kann ich lernen? Was will ich kreieren? Und die Benefits ist Personal Empowerment und du kannst selber definieren, was du möchtest und was deine Glaubenssätze sind. Also das noch einmal, als um abzuholen, weil das baut darauf auf. Above the line ist immer, wenn wir im By-Me-State sind. Das heißt, immer wenn ich sage, ich kreiere das Leben, bin ich above the line. Und immer wenn ich below the line bin, bin ich im To-Me-State. Das ist nochmal eine Sache, die man sich da ganz gut in Erinnerung rufen kann. Was hat das mit Lernen durch Neugier auf sich zu tun? Lernen durch Neugier ist above the line. I commit to growing in self-awareness. I commit to regarding every interaction as an opportunity to learn. I commit to curiosity as a path to rapid learning. Das heißt, ich will selbstreflektiert sein. Ich will präsent sein. Ich will jede Interaktion, alles was passiert, als Chance zum Lernen nutzen. Und ich nutze Neugier als eine Art und einen Weg, um wirklich sehr, sehr schnell zu lernen. Also mit aufrichtiger Neugier. Jetzt nicht spielen, ich spiele jetzt neugierig, damit der andere sagt, oh, du bist doch above the line, sondern wirklich aufrichtige, echte Neugier. Below the line ist, ich committe mich dazu, Recht zu haben und ich sehe jede Situation als das, was mir passiert. Ich muss das wieder ausbaden. Warum ich? Und ich bin defensive. Ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss meinen Standpunkt verteidigen. Besonders, wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe. Und das ist das tricky Part. Weil wir kennen alle Situationen. Ich kenne zig Situationen, wo ich sage, aber du hast doch Recht, Marwan. Aber das kann, und dann bin ich schon so, so prove me, below the line. Unten ist es eine Toxic 4. Das ist die, das To-Me-Mindset, was ich gerade beschrieben habe. Das ist ein Leben grundsätzlich. Man kann bei allen Dingen in To-Me sein. Das ist ein Leben im Mangel. Das ist Mangel an Liebe, Mangel an Zeit, Mangel an Geld, Mangel an Energie, Mangel an Kontrolle, Mangel an Bestätigung. Das heißt, wir glauben, dass es eine scarce resource ist, dass es nicht genug davon gibt. Wenn ich das nicht recht behalte, dann kriege ich die Bestätigung nicht. Ich muss das jetzt irgendwie verteidigen. Wenn ein Team, was mir reportet, dann sagt, ich habe das aber so gemacht und die untereinander und sagen, ja, ich will jetzt die Bestätigung, deswegen will ich recht behalten. Das ist toxisch, das ist so ein bisschen Zero-Sum-Game. Ich muss mir mein Teil sichern. Above the line ist ein High-Learning-State. Sobald man oben ist, fangt ihr an, das ganze Potenzial auszuschöpfen, was wir eigentlich haben. Das ist, dann bin ich wieder bei By-Me-State. Ich kreiere mein Leben und ich habe Vertrauen im Leben. Und jeder kann Leben für sich definieren. Für andere ist es Gott, Allah, Spiritualität, dieses Urvertrauen, dass man sagt, die Dinge gehen schon in eine richtige, die Dinge sind gut. Und es herrscht ein Überfluss an Liebe, an Zeit, an Geld, an Energie, an Kontrolle und an Bestätigung. Sogar wenn die Dinge nicht direkt richtig laufen, sagt man, das Leben ist gnädig genug, mir einen Fehler vorzugeben, damit ich daraus lerne. Und wie schön es ist, dass das Leben mich nicht aufgibt, weil es mir diesen Fehler oder diese Situation schon jetzt 5-mal in diesem Jahr gegeben hat. Krass, wie unfair wäre das, wenn es einmal und dann sagt, okay, du lernst dich, dann lasse ich dich halt alleine. Es kommt immer wieder dasselbe Problem, bis es gelöst wird. Warum lohnt es sich denn überhaupt, above the line zu sein? Unabhängig davon, dass man dann vielleicht sich mehr lernt, diese Dinge. Was hat das jetzt in einem Business-Kontext, wenn ich jetzt den Bogen wieder zurückspanne, was hat das damit zu tun? Wenn wir above the line sind, haben wir eine Lernagilität. Wir rekalibrieren die eigene Wahrheit durch die Neugier und die Offenheit. Das heißt, ich habe ja eine Annahme über eine bestimmte Sache und indem ich offen bin und andere Meinungen wirklich neugierig zuhöre, kann ich meine Sache, von der ich glaube, dass sie richtig ist, rekalibrieren. Und durch Rekalibrierung lernen wir dazu und wir neigen dazu, Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Und durch diese Informationen, indem ich Dinge sehe, wie sie wirklich sind, kann ich die richtigen Handlungen vornehmen. Und das gibt einem Competitive Edge im Markt. Denn als ein Unternehmen müssen wir immer auf Umstände eingehen und die Umstände nehmen wir immer alle subjektiv wahr. Was passiert gerade? Einige sind objektiv, viele sind subjektiv. Was für ein Gefühl habe ich gerade? Und man reagiert immer auf etwas. Man reagiert auf den Markt. Das ist jetzt im Makro, im Mikro reagieren wir aufeinander im Team. Und das gibt uns die richtige Information und dann können wir wirklich für die Wahrheit handeln. So, diese Wand ist grün. Okay, cool. Was können wir jetzt damit machen? Wenn du Dinge richtig, finde ich gerade ein Beispiel dafür. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber mal angenommen Sales-Team. Wir schauen uns irgendwie und sagen, das läuft nicht richtig. Nee, aber das muss richtig laufen. Ich habe schon immer so gemacht, das ist immer so. Das gibt einem halt weniger Raum, um zu wachsen, um Dinge dazu zu lernen, um sie anzupassen. Das wäre jetzt ein Beispiel dafür. Was ist unten? Unten ist ein Fix-Mindset. Das Ego lässt keine anderen Wahrheiten zu. Recht haben wollen ist wichtiger als die Wahrheit. Da fangen immer Probleme an. Wenn jemand eher Recht haben will, als daran interessiert ist, was wirklich Sache ist. Man hat eine grundsätzliche Abwehrhaltung und man wird an den Dingen, wie sie eigentlich sind, vorbeiarbeiten. Und dann verliert man sein Competitive Edge. Und diese Competitive Edge bekommen oder verlieren, das zeichnet sich immer aus, wenn der Zeithorizont lang genug ist, dann sieht man das noch stärker. Jeden Tag sind wir above und below the line. Das ist keine Sache, wo man sagt, ich habe es jetzt geschafft, ich bin above the line. Wir switchen konstant in to me und by me. Jeden Tag. Der Unterschied ist, dass hier oben ist halt by me, unten ist to me. Das Ziel sollte es sein, nie below the line zu kommen. Spaß, das schafft man nicht. Das Ziel ist Bewusstsein, Self-Awareness. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich gerade below the line bin. Das ist super, super wichtig, denn das andere erreicht man nicht. Jeder von uns hat Momente. Celine und ich haben uns angewöhnt, dass wir immer miteinander, das nervt mich auch manchmal. Du bist gerade below the line. Und ich so, stimmt eigentlich. So, und dann, wie ihr damit umgeht, das zeige ich gleich. Wir müssen uns darin üben, zu bemerken, wenn wir von above zu below the line rutschen. Also bin ich gerade offen, opportunity to learn, oder bin ich gerade defensive und versuche irgendwas zu verteidigen, was mir vielleicht ein bisschen Ego gegeben hat, wo mein Name hintersteht, wo ich sehr, sehr, sehr committed zu bin. Da hilft uns das Drift-Shift-Modell. Oben gehen wir von der Präsenz aus, von der Selbstreflektiertheit, von ich bin above the line. Irgendwas passiert, dass irgendwas passieren kann sein, in der Präsenz, sorry, sind wir in einem High Learning State, wir sind im Flow, dass wenn die Dinge laufen, wenn man manchmal kooperiert im Team, wenn keiner damit verheiratet ist, was richtig ist und was falsch, sondern man will wirklich die Wahrheit herausfinden, man will auf ein Ziel hinarbeiten und Peak Performance ist da möglich. Da können wir wirklich das meiste bei uns herausholen. Dann passiert irgendwas. Im Straßenverkehr. Jüngstes Beispiel, jemand trägt einen im Verkehr auf. Man bekommt eine E-Mail aufgeploppt mit einer fiesen Betreffzeile, wo man direkt denkt, oh verdammt, ohne die E-Mail gelesen zu haben. Ein Gedanke wird losgetreten. Boah, die Person hat das gesagt, was denkt sie nur, blablabla. Und dann ist man drin. Irgendwas passiert und dann driftet man, wenn irgendwas. Das können die banalsten Dinge sein, können einen dazu bringen zu driften. Was heißt driften? Was passiert beim Driften? Driften ist, wir gehen dann im Below the Line und sind nicht präsent und sind einfach in so einer nicht präsenten. Unbewusst, ja?
Ja, letztendlich fusioniert, wie wir auch beim anderen Vortrag hatten. Also wenn es dann um die Emotionen geht oder um den Gedanken, wir sind der Gedanke oder die Emotion und dementsprechend werden wir gelebt von dem Gedanken und der Emotion und wir sind nicht eben psychisch flexibel und können dementsprechend wieder reagieren. Und da hilft eben auch, wenn man eben immer guckt, okay, welcher Gedanke führt bei mir zu welcher Körperreaktion, beziehungsweise erstmal zu welchem Gefühl, dann zu welcher Körperreaktion und dann zu welchem Handlungsimpuls, sodass ich mir das klar aufschreibe und dementsprechend halt Rückschlüsse ziehen kann, was für Signale kann ich denn bei mir interpretieren im Alltag gerade und dementsprechend komme ich da auch schneller wieder raus. Das kurz dazu.
Cool. Danke, Swan. Ich finde das richtig, richtig cool, wie weit, wie emotional mature wir alle hier sind. Und das ist schon krass. Das haben wir auch letztens gesehen, als wir die Einheit mit dem Workshop, dass wir da echt schon weit sind. Was passiert, wenn wir driften? Was sind typische Dinge, die driften? Und ich hatte keine Lust, die alle aufzuschreiben, deswegen habe ich einfach einen Screenshot genommen. Ich gehe am Ende nochmal auf die Quelle ein. Das sind Dinge, die passieren, wenn wir driften. Wir werden sarkastisch. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge. Wir fangen an zu trinken, wir fangen an Drogen zu nehmen, wir fangen an zu essen, obwohl wir nicht hungrig sind. Wir fangen an zu ignorieren, wir fangen an, bei mir ist ein typischer Drift-Move, und das habe ich so drin, wenn mein Browser auf ist, Apfel, Tee und dann in die Browserleiste LI, gehe ich auf LinkedIn. Obwohl gerade nichts gepostet ist, obwohl ich gerade auf nichts antworten muss. Oder ich gehe manchmal auf TikTok. Und manchmal bin ich so im Drift drin, dass ich mein Handy dann in meine Schublade hinter meinem Schreibtisch schiebe, weil ich sage, ey, du kannst jetzt nicht auf TikTok gehen, nur weil du gerade irgendwie kleinen Mindfuck hast. Seeking Approval, Pornos gucken, Sexual Activity, sich da reinfliehen, manche haben Putzwahn, TV-Schau, das sind alles Sachen, wo man wirklich so abdriftet, um das so abzulenken. Schaut euch die Liste an und behaltet für euch, wo ihr euch drin wiederfindet. Und ich will keiner, der sagt, ich finde mich da nicht nirgendwo drin wieder, das sind keine Moves, die ich bringe. Wirklich, the smart people's way of procrastination ist vielleicht nicht ein TikTok, das ist vielleicht being a good student. Verstehst du?
Ja.
Und das sind vielleicht ja, ich mach das jetzt nochmal. Und man merkt das immer. Bin ich wirklich gerade bei der Sache oder ist es gerade ein Fluchtversuch?
Ich habe eine Frage dazu.
Ja.
Wenn ich jetzt drifte, aber in diesem Drift-Mode eine Angewohnheit, also das ist ja auch ego-getrieben, aber etwas tue, was mich eigentlich vorwärts bringt, ist das ja jetzt negativ oder gut? Wie zum Beispiel, ich vertiefe mich nicht in Zocken, irgendwas, sondern ich mache Sport, um mich abzulenken, zum Beispiel jetzt.
Ja.
Ja? Oder ich nehme mir ein schlaues Buch und bilde mich weiter, wie in Good Student zum Beispiel. Kann man jetzt nicht dieses Drift auch nutzen, um produktiv für sich selbst zu sein?
Ich glaube, es geht aus der Haltung hervor, mit der du das machst. So würde ich das interpretieren. Mhm. Es geht aus der Haltung hervor. Wenn du es aus einer Haltung machst, wo du, während du das machst, oder sagen, hey, ich weiß, dass ich gerade drifte und es gibt gleich paar Methoden, wie man aus dem Drift rauskommt, das wäre so mein Take on it.
Ich dachte, geht das nicht auch so ein bisschen nicht nur irgendwas exzessiv machen? Also
ja.
Beispielsweise Sport machen und sich da reinflüchten und dann dreimal am Tag, man ist eigentlich körperlich schon am Limit, aber man muss einfach gehen und sich
spannend.
Einfach zu stressen. Ja. Weißt du, man will eine gute Schülerin sein oder ich flüchte mich jetzt in die Arbeit und keine Ahnung, leg da richtig los, so vielleicht in die Richtung. Sind ja grundsätzlich gute Sachen, aber wenn man damit übertreibt, ist halt auch.
Wie gesagt, ich bin da kein Profi drin. Ich finde es immer, also das Core-Konzept finde ich spannend, das mal so kennenzulernen.
Ja, aber das Thema ist ja auch.
Ja, und das bringt uns schon weiter als 98% der Leute. Also wir sind schon sehr tief gerade mit dem Thema. Was passiert, wenn ich entscheide, mich in Drift zu bleiben, aufzuhalten und zu sagen, ich will da nicht raus? dann ist man beim Drama-Dreieck. Das habe ich euch das letzte Mal auch vorgestellt. Und da bin ich entweder Victim-Blaming, ich bin das Opfer, Hero-Blaming, alles wieder scheiße gelaufen, egal, ich mache Überstunden und mache die Aufgaben von zwei anderen Mitarbeitenden, die eigentlich deren Aufgaben wären, obwohl das nicht der eigene Aufgabenbereich ist. More responsibility than is mine. Und das andere ist Villain-Blaming. Jemand ist schuld bei bestimmten Leuten, man selbst. Get your shit together, reiß dich mal zusammen. Guck mal, schon wieder hast du was nicht hinbekommen. Was soll das eigentlich? Und das ist halt, wenn man es nicht schafft, weil alles in diesem Drifting ist eigentlich Unbewusstheit. Das ist genau das Gegenteil von Präsenz. Das ist, ich nehme mich, meine Emotionen nicht wahr. Ich bin nur noch in diesem Agieren und sehe gar nicht und habe keine externe Sicht auf meinen Bewusstseinszustand. Wie shifte ich? Der Master-Skill von bewussten Leadern ist Shiften. Sie üben es so regelmäßig, wie ein Profisportler seine Übung irgendeiner Sportart macht. Shift-Moves ändern unsere Emotionen. Auf Englisch heißt es Blood Chemistry. Ich wollte jetzt nicht so viel Denglisch da reinschreiben. Blutchemie. Keine Ahnung, ob sie den jetzt mit den Augen rollt. Aber unsere Blood Chemistry, weil das wirklich unsere Emotionen ändert das. Die Hormone, die kreiert werden, das wirkt sich dann im kompletten Körper aus. Also, wir haben einmal Shift-Move 1. Das ist bewusst atmen. Das ist der eine Shift-Move. Das heißt, immer wenn ihr merkt, dass ihr gerade am Driften seid, atmen hilft. Ich weiß, das ist easier said than done, aber wirklich atmen hilft. Weil immer, wenn ich pissed bin oder wenn ich emotional loaded bin, habe ich immer eine kurze Atmung. Fast immer eine kurze Atmung und ich habe eine andere Haltung. Und das bringt mich zu Shift Move 2. Ich war, ich glaube, es war im letzten Jahr, vor eineinhalb Jahren, als ich auch, da hatte ich echt viel Stress in der Company, da war viel Action, wie immer, nein, aber da war echt viel Action. Und da war ich bei einem Masseur und der hat mich nur gesehen. Und dann, als er angefangen hat zu kneten, hat er gesagt, ja, du hast eine sehr, ich muss aufpassen, ich muss jetzt attackieren, ich muss nach vorne, sondern es ist eine sehr defensive, woran merkst du das? Er meint, deine komplette Haltung ist eher so, dieses defensive, ich muss kämpfen, Dinge sind schwer und Motion creates Emotion. Das heißt, die Haltung oder der emotionale Zustand, den wir die meiste Zeit des Tages sind, so eine Haltung nehmen wir auch ein. Ihr kennt die Leute, die manchmal so durch die Straße rennen. Dann kennt ihr die Leute, die so durch die Straße rennen. Es gibt halt unterschiedliche. Und das zeigt halt ganz viel. Das heißt, ihr könnt immer erkennen, wenn ihr eine defensive Haltung habt. Man nimmt eine defensive Haltung ein, wenn man einen Standpunkt verteidigt. Aber nein, das ist Hände, so wie ich drauf bin, dieses offene, einladende Haltung einnehmen. Und Beispiel, wenn Archie in Meetings ist, bin ich fast immer gut gelaunt. Und da bin ich, das bringt mich direkt immer above the line, weil ich in so einer Openness bin und dann Archie dann da ist oder Sujuk und ich dann so und ich die dann so streichel, ist es halt echt schwer, schlecht drauf zu sein, weil man einfach in einem anderen emotional state ist. Das heißt, Motion creates Emotion. Guckt, was für eine Haltung ihr habt und nehmt eine andere Haltung ein. Das ändert auch, das hilft euch dabei zu shiften.
Das ist interessant, ich habe mal gelesen, es ist gar nicht möglich, dass wenn du physisch lachst zum Beispiel und dabei etwas Negatives denkst, das ist fast nicht möglich.
Krass.
Genauso wie wenn du traurig bist, aber gleichzeitig an etwas Positives denkst, ist auch nicht möglich.
Das geht.
Nicht wirklich, nein.
Ja, würde ich auch sagen.
Versuchen wir es doch mal.
Gleich alles.
Man sollte aber generell immer so ein bisschen differenzieren, ob die Emotion, die ich jetzt gerade habe, ob die angemessen ist oder nicht. Weil das ist ein wichtiger Faktor. Wenn ich jetzt zum Beispiel, meine Oma ist gestern gestorben, also nicht meine echte Oma, sondern jetzt beispielhaft, ne? Stellt euch mal vor, das wäre jetzt passiert, ne? Imaginär. Dann ist es auch völlig okay, dass ich sogar bewusst fusioniert bleibe, in dieser Emotion bleibe und die sogar auch mal auslebe und rauslasse dann zum Beispiel. Ne? Also
ja.
Ich höre traurige Musik und ich weine mich mal so richtig aus.
Ja.
Wohingegen, wenn ich jetzt eine unrealistische Angst habe vor beispielsweise irgendwie einem Pitch oder so, wo ich eigentlich wüsste, dass da droht mir jetzt keine akute körperliche Gefahr um Leib und Leben, dann kann ich wieder bewusst andere Dinge ansetzen.
Ja.
Körperhaltung, andere Gedanken, andere Reize, um mich da rauszuholen etc.
Sehr schön. Du hast es richtig erfasst. Es ist wichtig, auch, komme ich gleich, bin ich bereit zu shiften. Und manchmal ist es okay zu sagen, hey, ich weiß gerade, dass ich below the line bin, dass ich gedriftet bin, aber ich bin gerade nicht bereit zu shiften. Und da wären wir halt wieder in diesem, du musst jetzt aber shiften, sondern ich bin gerade nicht bereit zu shiften und das ist okay. Aber dann mache ich das aus einer Awareness heraus.
Ja.
Also um den Shift hinzukriegen, hilft mir zumindest manchmal auch, mal von meinen Themen wegzugehen und zu gucken, was braucht jetzt zum Beispiel jemand anderes. Also nicht immer nur ich und mir geht's schlecht oder wie läuft was nicht, sondern gibt es vielleicht jemand, der gerade mal ein gutes Wort braucht oder Hilfe.
Sehr spannend. Lotte, wolltest du
das? Ja, also ich kenne noch zu Shift Move 1 eine andere Art, sozusagen zu sich selber zu finden. Das wird auch viel so in der Therapie, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das auch, ist halt, dass du die Sinne einmal alle durchgehst. Ja. Das heißt, du bist halt erstmal so, okay, was siehst du? Was riechst du? Was hörst du? Was fühlst du? Und das letzte war,
was schmeckst du?
Ja, stimmt, das schmeckst du, ja, tatsächlich, ja. Und dann halt alles durcheinander und das halt wirklich, dann bist du halt da an dem Ort, wo du bist. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, deine Emotionen sind noch okay, du kannst, dann ist es ja auch in Ordnung, dann bist du ja aware darüber. Aber du hast dann dieses Wegdriften ein bisschen gefesselt wieder.
Cool.
Ja, das ist cool. Also das, was du gerade gesagt hast, kann man auch verbinden mit einem Anker. Also dass du zum Beispiel sagst, okay, ich merke, ich bin in diesem Mode. Du sagst, okay, ich zum Beispiel die Finger, die drei Fingerspitzen zusammenführen und dann ist das man so super gemacht. Also dass man das man nennt das Anker, ne?
Spannend, okay, ja, so ein Pattern Interrupt.
Dann reicht man, wenn man das ein bisschen geübt hat, dann reicht nur dieser, ne, zum Beispiel dieser Anker oder jeder kann sich da was andere in den Finger halten.
Und spannend.
Was mir auch häufig hilft, ist, mich rauszuzoomen, quasi. Also die Beobachterrolle anzunehmen, nicht mehr die aktive Rolle anzunehmen, sondern mal mich rauszoomen tatsächlich und noch weiter rauszoomen und dann eigentlich festzustellen, ey, du bist eigentlich nur gerade irgendjemand, der ein emotionales Problem hat und nichts Besonderes.
Aber könnte man dann nicht gegenargumentieren und sagen, dass wenn du in der Lage bist, dich rauszuzoomen, ist das Drift gar nicht so schlimm gewesen? Man muss ja diese Distanz, man muss da immer noch diese Selbstreflektiertheit haben, überhaupt rauszuzoomen. Verstehst du was?
Das ist richtig. Du musst in der Lage sein, tatsächlich mal die Beobachterrolle anzunehmen und dich selbst, deine Emotionen zu beobachten und nicht mehr die aktive Rolle zu spielen, sondern die Regisseurrolle zu spielen quasi.
Mhm.
Ist es nicht nur meistens so, dass du das danach machen kannst? Also während der Situation geht es ja schwer. Weil du bist ja emotional gerade.
Und du kannst Bewusstheit
reflektieren.
Du musst bewusst wahrnehmen oder beziehungsweise dir bewusst darüber sein, dass du gerade in dem Below-the-Line-Modus bist. Und nur dann kannst du swiften.
Kannst du ja nur erst machen, wenn du es reflektiert hast, dass du weißt, dass du gerade Below-the-Line bist.
Na, ich glaube, jeder hat irgendwie noch seine eigene Kultur. Wenn du es viel trainiert hast und für dich die gefunden hast, wie du selbst in der größten Krise den Weg findest, wie du rauszoomen kannst, das ist gut. Du kannst auch genauso sagen, dass sie selbst diese drei Finger zusammenführen. Ist auch schwierig, wenn du in der Situation bist, weil du gar nicht realisierst, deswegen hat die auch die Bewusstsein.
Also irgendwann kennst du ja deinen Coping-Mechanismus.
Genau,
so im Nachhinein. Dann weißt du so ein süßes, okay, ich bin jetzt schon wieder zum dritten Mal am Tag laufen gegangen. Ich glaube, irgendwann ist das nicht so gut.
Und was hilft jetzt dabei, das machen wir auch in der Mindset Q&A, wenn ich klare Persönlichkeitsanteile habe, die ich auch so benenne, dann kann ich eben rausgehen. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe immer, wenn ich dann below the line bin, bin ich total fusioniert mit negativen Emotionen, wenn Situation Y passiert, dann ist das zum Beispiel mein innerer Kritiker oder ich benenne ihn irgendwie auf eine Art und Weise und habe dann dazu auch noch, was ich eben sagte, die ganzen Signale klar, ich kenne die Gedanken, die damit verbunden sind, ich kenne die Körperreaktionen, die damit verbunden sind, ich kenne die Emotionen, die damit verbunden sind und ich kenne dann auch die entsprechenden Handlungsimpuls, den ich in mir habe, ob ich ihn nachgebe oder nicht. Und dementsprechend kann ich das dann auch klar zuordnen und kann mich dadurch schon so ein bisschen rausnehmen.
Yes, cool, spannend. Dann haben wir den weiteren Shift-Move und das ist Neugier und sich fragen. Und mit der Neugier meine ich jetzt nicht, ich muss jetzt, wie ist die Lösung, sondern wirklich die Neugier eines 5-jährigen Kindes. Die hinterfragen alles. Warum ist das so? Wie ist das so und so? Wie ist das? Die fragen die grundsätzlichsten Dinge. Und wir stecken häufig in dem Frame, ich muss jetzt das Puzzle lösen. Wir haben eine Antwort und es gibt irgendeine richtige Antwort und jede Antwort, die ich gebe, könnte falsch sein, es sei denn, das ist die richtige. Und das ist Druck und keine Openness. Häufig gibt es keine richtige Antwort, es gibt richtige Richtungen, richtige Dinge, die man machen könnte. Und die Fragen, die man sich da eher stellen sollte, sind Open-Ended-Fragen. Und sie beginnen, ganz wichtig, bevor man damit anfängt, es ist eine Bereitschaft zu erforschen und ins Unbekannte zu gehen. Und ein paar Beispielfragen. ich frage mich, wie exzellenter Kundenservice aussehe. Ich frage mich, wie ich mehr in weniger Zeit hinbekäme. Ich frage mich, wie ich aus dem Problem lernen kann, dass ich immer wieder mit meinem Partner bekomme oder dass immer wieder mit meinem Partner aufkommt. Ich frage mich, was ich heute lernen kann, wovon mein komplettes Team profitieren würde. Ich frage mich, warum ich es immer wieder einlade, dass Leute sich mir gegenüber nicht ganz öffnen. Ich frage mich, warum ich Leute dazu bringe, keine Schwäche vor mir zu zeigen. Also das sind Dinge, die du wirklich, wo du sagst, okay, ich judge mich nicht selbst, ich bin wirklich offen und neugierig darüber. Und das kann man auch in ein Team tragen, dass man sagt, ich frage mich, wie wir das hinbekommen. Ich frage mich, was passieren muss, damit wir A, B und C schaffen. Ohne Vorwürfe, ohne Dings, sondern mit einer kompletten Openness dafür, mit einer Bereitschaft dafür. Also, wie praktiziere ich das Commitment? Schritt 1 ist Lernen über Recht haben priorisieren. Ich committe mich dazu, Lernen über Recht haben zu priorisieren, obwohl du manchmal defensiv werden wirst, triff die Entscheidung zu Neugier zu shiften. Entscheide dich grundsätzlich, dass du alles, was du im Leben siehst, als Chance zum Lernen anerkennst und daraus lernen wirst. Lernen steht über alles andere im Leben. Wir sind hier auf einer Reise, in der wir lernen, in der wir das Privileg haben und die Chance haben, jeden Tag neue Dinge zu lernen. Und aus diesem Framing ist es komplett anders. Man judge sich nicht mehr, man macht das, sondern ich lerne gerade. Punkt Nummer 2, am I below or above the line? Frage dich immer, bist du gerade below oder above the line? Und das am besten mehrmals am Tag. Mach das, das hilft wirklich. Und wenn du below the line bist, kannst du dich akzeptieren, wo du gerade bist. Das hat auch ganz viel damit zu tun. Das geht nicht darum, verdammt, ich bin below the line, sondern, okay, ich bin below the line, don't judge yourself. Dann, das war das, was Swan gerade erwähnt hatte, wenn du below the line bist, frage dich, bist du überhaupt bereit zu shiften? Manchmal wollen wir gar nicht shiften. Manchmal kotze ich mich bei Szenen und sage, du bist below the line. Und so nach Feierabend sage ich so, ey, so, ich will gerade einfach so. Das ist dann okay, aber trotzdem weiß ich gerade, ich bin bewusst below the line. Das ist nochmal eine andere Energie dahinter. Shift Move. Wenn du bereit bist zu shiften, praktiziere eines der Shift Moves und Wonder, frage dich die Neugier. Fragen mit offenen Antworten. Teile diese Fragen auch gerne mit deinem Umfeld und den beteiligten Personen. Zusammenfassung ist, Präsenz und Lernbereitschaft sind bekannt für nachhaltigen Erfolg von Leadern. Selbstreflektierte Personen sind leidenschaftlich committed, sich selbst besser kennenzulernen, was die Basis für Neugier im Leben schafft. Egal wann, Leader sind above oder below the line. Recht haben verursacht kein Drama, Recht haben wollen, indem man versucht zu kämpfen und zu beweisen. Das ist das eigentliche Drama. Nicht Recht haben. Wenn jemand Recht hat, gibt es kein Drama. 2 + 2 = 4. Punkt. Ich muss mit keinem argumentieren. Bewusste Leader werden, wie andere ebenfalls, regelmäßig defensiv. Sie unterbrechen aber ihren Drift regelmäßig und shiften wieder in die Präsenz. Das Problem ist nicht, dass wir driften, wir tun es. Das Problem ist, wie lange sind wir im Drift, bevor wir es schaffen zu shiften. Und es gibt 2 Arten von Shift-Moves. Nummer 1, wir ändern unsere Körperhaltung, Atmen und Haltung. Also wir ändern unsere Körperchemie, Atmen und Haltung. Und Nummer 2, wir ändern unser Bewusstsein und das ist über unbestreitbare Dinge sprechen. Alles andere, was nicht unbestreitbar ist, was eine subjektive Wahrnehmung ist, hold it lightly. Das ist deine Story, das ist nicht die Wahrheit. Das ist deine Annahme, das ist deine Wahrheit und andere haben auch ihre Wahrheiten. Also, be open about it. Mit welchem Wert hängt das zusammen, was ich gerade vorgetragen habe? Das führt zurück auf unseren Wert Never Stop Growing. Ich höre nie auf zu lernen und sorge dafür, dass ich jeden Tag ein kleines bisschen besser bin als gestern. Und den letzten Satz habe ich hinzugefügt. Jede Herausforderung im Leben ist eine Chance und ein Geschenk, dazu zu lernen. Danke für eure Aufmerksamkeit und das ist aus dem Buch 15 Minuten.